Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Heute mit Stimmen zur bevorstehenden Wahl in Ungarn, zum Iran-Krieg und zur Kandidatur von Wolfgang Kubicki für den FDP-Parteivorsitz. Der Münchner Merkur begrüßt Kubickis Entscheidung. Menschen wählen keine Parteiprogramme, sondern Menschen. Und sie mögen Typen mit Ecken und Kanten, die sich auch mal was trauen. Deshalb ist der im liberal-konservativen FDP-Flügel beheimatete Kubicki der Richtige für die Liberalen. Und wohl auch der Einzige, der noch die Kraft hat, die Partei vor dem Untergang zu bewahren. Es wäre ein Fehler, würde sich das kleine Häuflein der übrig gebliebenen Liberalen vor dem Parteitag Ende Mai jetzt noch in einen Richtungsstreit stürzen. Die Parteinahme von Agnes Strack-Zimmermann für den NRW-Mann Henning Höhne lässt solches befürchten. Ihr auf Kubickis Alter von 74 Jahren zielendes Argument, die FDP müsse von einer neuen Generation in die Zukunft geführt werden, sticht nicht. Erstens braucht, wer erstmal tot ist, sich nicht mehr den Kopf über künftige Generationen zu zerbrechen. Zweitens tritt Kubicki im Team mit dem 44-jährigen Martin Hagen an, der das Zeug hat, die Partei in ein paar Jahren selbst zu übernehmen, notiert der Münchner Merkur. Auch das Hamburger Abendblatt hält Kubicki für eine gute Wahl. Der bis dato stellvertretende Parteichef ist zwar für manche politische Beobachter weniger Aufbruch als vielmehr ein Rückgriff in die Mottenkiste, ein alter weißer Mann, der eine dem Tode geweihte Partei retten soll, ja, das letzte Aufgebot. Wahlen allerdings werden nicht in Redaktionsstuben oder Verbandszentralen entschieden, sondern an der Urne. Und da hat die FDP meist dann reüssiert, wenn ihr der Wind des Zeitgeistes ins Gesicht blies. Die Bundestagswahl 2025 hat gezeigt, wo die Zukunft der FDP liegt. Nicht im linken Terrain bei Grünen und Sozialdemokraten, sondern eher zwischen Union und AfD. Die Rechnung ist einfach. Es gibt genug enttäuschte Christdemokraten und frustrierte AfD-Wähler, um die FDP wieder in die Parlamente zu tragen. Die Liberalen dürfen nun keinen Wettlauf des Populismus starten, sondern müssen sich auf ihre Kernkompetenzen besinnen. Die Verteidigung des Rechtsstaates und eine wirtschaftsfreundliche Politik, empfiehlt das Hamburger Abendblatt. Kubicki steht für Liberalität, Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. Also jene Themen, die man in ihren besten Zeiten mit der FDP verbunden hat, räumt der Weser-Kurier ein. Danach aber gibt das Blatt aus Bremen zu bedenken: Für eines steht der 74-Jährige definitiv nicht. Für einen neuen Aufbruch. Machtwillen sieht anders aus, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und führt aus. Parteichef Dürr knickt ein, Strack-Zimmermann wollte nur mit Doppelspitze und Kubicki wirft seinen Hut erst jetzt in den Ring. Die Castingshow für den FDP-Vorsitz zeigt vor allem eines. Dieser Partei fehlt es an Politikern mit dem unbedingten Willen zur Macht. Die jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump gegen den Iran kommentiert der Kölner Stadtanzeiger. Vor wenigen Jahren wäre dies kaum vorstellbar gewesen. Der amtierende US-Präsident nutzt in einem von ihm begonnenen Krieg gegen den Iran seine eigene Social-Media-Plattform Truth Social, um das Mullah-Regime nicht nur auf vulgäre Weise zu beleidigen, sondern auch mögliche Kriegsverbrechen öffentlich anzukündigen. Wenn die Straße von Hormus bis Dienstag nicht geöffnet sei, drohte Trump, würden die USA Brücken und Kraftwerke im Iran bombardieren. Öffnet die verdammte Meerenge, ihr Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben, schrieb der mächtigste Mann der Welt, im Original samt ausgeschriebenem F-Wort. Und als wäre das nicht schon enthemmt genug, setzte Trump noch ein »Gelobt sei Allah« hinterher. Eine Respektlosigkeit, die weit über den Iran hinaus in der muslimischen Welt für Empörung sorgt, heißt es im Kölner Stadtanzeiger. Auch die südafrikanische Zeitung The Herald sieht Trump als Kern des Problems. Zu Beginn des Konflikts hat der US-Präsident erklärt, die Attacken seien notwendig, um einem befürchteten iranischen Angriff vorzubeugen. Dann veränderte Washington das Narrativ und verkündete, es sei in den Krieg eingetreten, nachdem klar geworden war, dass Israel den Iran angreifen und Teheran mit Angriffen auf US-amerikanische Ziele reagieren würde.
Kürzlich ging es dann um das Öl und die Kontrolle über die Straße von Hormus. Wie lange wird die US-Bevölkerung noch den Rest der Welt leiden lassen, bevor sie sich mit ihrem Problem auseinandersetzt? Einem Staatsoberhaupt, das sich weigert, internationale Regeln zu befolgen, die die Welt für den Großteil der vergangenen 80 Jahre relativ stabil gehalten haben? Fragt The Herald aus Port Elizabeth. Falls Trump mit seinen wüsten Drohungen gegen den Iran versucht haben sollte, aus der verbalen Defensive im Krieg gegen das Mullah-Regime zu kommen, dann ist ihm das nicht gelungen, ergänzt die Frankfurter Rundschau. Vielmehr scheint der US-Präsident nach der breiten Kritik an seiner Schimpfkanonade auch aus den eigenen Reihen so isoliert wie lange nicht. Seine verbalen Ausfälle scheinen zu zeigen, wie verzweifelt er nach einem Ausweg aus dem militärischen Konflikt sucht, bei dem seine Regierung seit Wochen auf der Stelle tritt und von einem Sieg weit entfernt ist. Wenig überzeugend ist auch, dass Trump sein Ultimatum zur Freigabe der Straße von Hormus erneut verschoben hat und die angedrohten Angriffe auf zivile Infrastruktur wie Kraftwerke und Brücken sind schlicht völkerrechtswidrig. Abschließend geht es um den Wahlkampf von Ungarns Regierungschef Orbán. Die Stuttgarter Zeitung erläutert: Wie beim widerrechtlich beschlagnahmten Geldtransport einer ukrainischen Bank, die die angebliche Finanzierung der Opposition durch Kiew belegen sollte, wirkt auch Orbáns jüngste Wahlkampfhinte unglaubwürdig. Zwei im serbischen Grenzgebiet zufällig aufgefundene Sprengstoffsätze, hektisch in Marsch gesetzte Sicherheitskräfte und Spuren, die nach Kiew führen sollen. Mit derart durchsichtig gestrickten Ablenkungsmanövern wird Orbán die drohende Wahlschlappe kaum verhindern können. Zwar kann sich der Premier erstmals bei einem Urnengang der bedingungslosen Unterstützung von Washington und Moskau erfreuen. Doch sein jahrelang bewährtes Rezept, die Nation mit endlosen Verschwörungsmythen und Feindbildern hinter sich zu scharen, geht nicht mehr auf, argumentiert die Stuttgarter Zeitung. Ähnlich sieht das auch die österreichische Zeitung Der Standard. Viele hatten schon die Hoffnung verloren, dass Ungarns Langzeitmachthaber Viktor Orbán noch abgewählt werden könnte. Der zum waschechten Autokraten mutierte einstige Liberale hat das Land derart umgebaut, dass kritischer Journalismus, zivilgesellschaftliches Engagement und oppositionelle Kontrolle nach allen Regeln autokratischer Kunst zusehends erstickt werden. Dass Orbán, wie von Nachrichtendiensten und Oppositionellen exakt prophezeit, nun einen angeblichen Anschlagsversuch auf die nationale Energieversorgung an der serbisch-ungarischen Grenze im Wahlkampffinish auszuschlachten versucht, zeigt zweierlei. Er fühlt sich von den desaströsen Umfrageergebnissen in die Ecke gedrängt und ist in seiner autokratischen Denkweise derart weit fortgeschritten, dass er das Playbook auch dann noch durchzieht, wenn seine Strategie für jeden, der es sehen möchte, klar ersichtlich ist. Analysiert der Standard aus Wien. Die italienische Zeitung La Repubblica aus Rom findet: Es gibt viele gute europäische Gründe, diese Wahl mit Sorge zu verfolgen. Ohne Orbán wäre vieles einfacher. Angefangen bei der Unterstützung der Ukraine. Und vor allem würde ein ernsthaftes internes Hindernis für jene Rolle wegfallen, die Europa als Bollwerk der demokratischen Regeln gegenüber Russland, China und auch Trumps Amerika spielen soll. Freiheit in der Welt zu fördern, wird leichter, wenn man sie im eigenen Haus durchsetzen kann, vermutet La Repubblica, mit der diese Presseschau endet. Die Redaktion hatte Bernhard Krieger, Sprecher war Christian Michalak.